Ich bin übrigens auch ganz erstaunt, hallo erstmal zusammen, dass noch so viele Leute um 16 Uhr zu einem Vortrag kommen. Auch bei so einem langweiligen Vortrag wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass ihr nicht wegen dem Folgevortrag da seid. Okay, also, was machen wir heute? Vorbeugen statt Datenverlust, Monitoring trifft Backup, das ist so mein Thema, wo ich auch ein bisschen selber der Leidtragende war. Und als ich dann mein Setup ein bisschen verändert habe, dachte ich mir, daraus könnte man vielleicht auch einen Vortrag machen. Aber bevor ich anfange, möchte ich mich ein bisschen vorstellen, wer mich noch nicht kennt. Uwe Berger aus Brandenburg. Jetzt kommt gleich wieder der Spruch, Brandenburg an der Havel. Das ist die Stadt, die in Brandenburg ist und nicht die Hauptstadt ist von Brandenburg, sondern es ist nämlich... Super, danke. Ein Punkt. Bin organisiert in der Brandenburger Linux User Group. Kommt gleich noch eine Bemerkung dazu. Im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler für PPS-Systeme, so heißt es im Deutschen, Produktionsplanung und Steuerung. Neudeutsch heißt es Manufacturing Execution Systems, also MES-Systeme. Kann jemand mit diesem Begriff nichts anfangen, was Produktionsplanung und Steuerung ist? Okay, in einem Satz. In einer Fabrik muss das Material und die Teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, damit zum Schluss irgendwas zusammengebaut werden kann und das termingerecht ausgeliefert wird. Hat verschiedene Facetten, das geht mit BDE los, das geht mit Planung los, das geht mit Logistik los, mit Automatisierungssystemen, mit Maschinendaten und das alles so ist irgendwo in einem MES-System versteckt und da programmiere ich so seit 32 Jahren, glaube ich, bei einem großen Maschinenbauhersteller in Deutschland rum. Okay, in der Freizeit reise ich auch gerne und ich habe mir letztes Jahr meinen Lebenstraum erfüllt, den ich seit 45 Jahren hatte. Also es war zu so meinem sechsten vollen Geburtstag gewesen. Ich war in Japan gewesen, 3 Wochen. Und wer mal eine andere Kultur kennenlernen will, möchte, das ist das richtige Land. Da kann man entspannen, da sieht man Dinge, die hat man vorher noch nie gesehen. Man fährt mit dem Shinkansen 300 durch die Prärie und sieht dann irgendwo am Horizont den Fuji. Und dann gibt's auch noch Tokio, wo man High Life hat und dann 3 Kilometer weiter, wenn man mit der Bahn rausfährt, dann geht man in irgendeinen Schrein oder in irgendeinen Tempel. Ich war mit meiner Frau gewesen, immer Schrempeln genannt. Also in einen Tempel oder in einen Schrein gehen. Es gibt da so einen gewissen Unterschied. Und da kann man dann in ein Teehaus gehen und sich entspannen. Voll cool. Genau. Werbung. Brandenburger Linux User Group. Einer unserer Dinge sind, wir machen Projekte. Tata, komisch. Und ich möchte gerne, wer in der Nähe von Brandenburg ist, zwischen dem 15. und dem 22.04., der ist herzlich eingeladen im Kulturpavillon in der Stadt Brandenburg. Und zwar ist das so eine Projekt-Endpräsentation. Das Projekt war im Prinzip gewesen, wir haben mit den Jugendhäusern in Brandenburg, das waren 4 Stück, haben da mitgemacht, ein Projekt aus der Taufe gehoben, was da hieß, ihr habt da die Hardware, die freie Hardware, das waren Raspberries gewesen, ihr habt da freie Software, RetroPie, wir haben die freien Spiele besorgt. Und wir haben auch Fördergelder bekommen von, mir fiel es jetzt nicht mehr ein, welche Institution das vom Bund war, ich glaube DKJS, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, aber verhaftet bin ich, haben auch Geld bekommen. Und wir haben dann gesagt, okay, und ihr habt da ein Budget von 500 Euro, das kam dann aus dieser Projektförderung und ihr baut jetzt den Rahmen darum, also das Gehäuse, den eigentlichen Arcade-Automat. Und den dürft ihr euch dann in euer Jugendhaus stellen und da ihr es ja selber gemacht habt, werdet ihr das Ding ja nicht auch gleich am dritten Tag dann kaputt machen. Und das war so der Projekthintergrund gewesen. Und ja, und das stellen wir jetzt aus. Wir hätten es auch gerne hier präsentiert. Wir haben den Stand angemeldet, wir haben einen Vortrag angemeldet, wurde leider abgelehnt. Schade. Aber wer in der Nähe von Brandenburg ist, 70 Kilometer von Berlin entfernt, kommt einfach vorbei. Okay, Motivation. Wem ist schon mal eine Festplatte ausgefallen? Okay. Und wer hatte ein gültiges Backup gehabt, um keinen Datenverlust zu haben? Uiuiuiui. Okay, dann seid ihr hier richtig. Was sind meine Antworten auf die Frage? Ich hatte tatsächlich wirklich im letzten Jahr 3 Festplattenausfälle gehabt. 2 davon waren übrigens Backup-Platten gewesen. Aber, und das werden wir nachher noch mal sehen, ich mache doppelt und dreifach Backup. Also und die sind auch nicht zeitlich aufeinandergefallen. Alles gut. Und selbstverständlich hatte ich ein gültiges Backup gehabt. Also ich hatte keinen Datenverlust gehabt. Und jetzt war es soweit. Genau. Nochmal ein Motivationsbild, was das auch ein bisschen widerspiegelt, weil man hat ja nicht nur einen Rechner, man hat mehrere Rechner, man hat unterschiedliche Datenbestände, die man vielleicht auch unterschiedlich sichern möchte. Da ist dieses Bild vielleicht ganz sinnvoll. Also man sollte mal gucken, was seine Datenträger machen und man sollte auch gucken, was seine Backups machen. Gut, also was wir ja mal heute ein bisschen besprechen. Wir werden ein bisschen Festplattenmonitoring uns angucken mit Spartan-Tools. Smart hat übrigens nichts mit Smart Home zu tun. Wir werden diese einigen paar Tools, die in diesem Package drin sind, dann mal ein bisschen besprechen, hauptsächlich Smart Control. Und dann werde ich ein bisschen was über Backup erzählen. Wobei das aber keine hochwissenschaftlich theoretische, tolle Abhandlung sein wird, wie man wirklich ein Backup machen sollte. Ich mache jetzt Werbung unbekannterweise für den darauf folgenden Vortrag hier in diesem Raum. Zumindest nach der Kurzbeschreibung und dem Abstract und dem Titel würde sich das dann, glaube ich, lohnen, sich auch diesen Vortrag dann im Anschluss anzugucken. Okay, und ich werde ein bisschen mein Setup beschreiben, was aus RDIF Backup besteht. Okay, Smart, habe ich gesagt, hat nichts mit Smart Home zu tun oder Smart Control. Ausgesprochen Self-Monitoring, Analyzed and Reporting Technology. Das ist im Prinzip ein Standard zur Überwachung von Festplatten, von Bandlaufwerken, von SSDs, von NVMEs. Wer kennt es nicht? Smart? Okay, erzähl dir noch ein bisschen. Die nächste Frage ist, und Ingo, du hast es immer noch nicht gemacht. Wer hat schon mal die Smart-Parameter eines Bandlaufwerkes ausgelesen? Ja, das steht ja da, auch Bandlaufwerke teilweise. Also es stimmt wirklich. Ich hab leider kein Bandlaufwerk mehr zu Hause. Also ja, angeblich haben die auch Smart-Informationen in irgendeiner Art und Weise. Und Ingo hatte mir mal versprochen, dass er mir mal so ein Ding mitbringt, damit ich es hier noch in diese Folien reinbaut. Aber hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nur in der Manpage irgendwo gelesen und noch in irgendeinem Artikel. Da stand nicht da, welches war. Deswegen steht auch teilweise irgendwo. Und teilweise auch Bandlaufwerke. Ich weiß nicht, welche. Keine Ahnung. Aber ich vermute mal das, was mein Mitpinguin aus Brandenburg benutzt, das dürfte schon modern genug sein, dass das Zeug da drin ist. Aber gut, egal, Blödsinn. Wollte es ja nur mal bemerken, ich wollte nur mal fragen, ob jemand sowas schon mal gesehen hat. Ja, und was passiert da eigentlich im Prinzip? Es werden bestimmte Werte von diversen Sensoren, also mögen es Temperatursensoren sein, Bewegungssensoren, irgendwelche anderen elektrischen Sensoren noch, die werden im Prinzip aufgezeichnet und zumindest bei einer Art von Festplatten gegen festgelegte herstellerspezifische Grenzwerte geprüft. Ja, und dann kommt dann irgendwie eine Warnmeldung, jetzt ist da irgendein Grenzwert überschritten. Solltest vielleicht mal nachgucken, ob die Platte noch nicht abgebrannt ist oder sowas. Im Extremfall, also ob da jetzt irgendwas nicht stimmt und dass man vielleicht mal die Festplatte austauschen sollte. Und für dieses Auslesen dieser Smart-Information gibt es diverse Tools. Ich habe mal da einen deutschen Wikipedia-Artikel dazu als Link aufgeführt, der da eine riesen Tabelle hat. Und da sind dann eben halt auch Smart Control, ist auch ein Verweis auf Smart Control oder auf die Smart Tool. Wie heißt das? Smart Tool? Smart Mon Tools, mein Gott. Okay. Jo, gut. Was ist das Ziel von Smart? Also es ist die Vorhersage eines möglichen Ausfalls. Es ist natürlich keine Garantie. Ja, also das sind ja auch mehr, ob diese Grenzwerte, die der Hersteller da jetzt vorgibt, ob die willkürlich sind oder nicht, lässt sich drüber streiten. Aber es ist ja auch nur eine Prüfung gegen irgendeinen angenommenen Grenzwert, der vielleicht auch noch in einem Testfeld auch nochmal verifiziert wurde und statistisch bestätigt wurde. Aber es ist keine Garantie, dass ein Ausfall vorhergesagt wird. Und wenn mir die Platte runterfällt, dann ist es so basta. Also, okay. Und es umfasst auch nur die Prüfung der Physik des Laufwerkes. Also es wird keine Prüfung des Dateisystems gemacht auf Konsistenz oder sonst was, sondern es geht rein um die Physik. Also maximal das Lesen, wie lange das Lesen dauert, ja, auf der Platte. Aber nicht, ob jetzt dieser Block, den er da gelesen hat, ob der konsistent ist oder ob der zu dem Fallsystem passt oder ob das die Checksumme stimmt. Das liefert Smart nicht. Also es ist die reine Physik. Und ja, kann auch keine Laufwerke reparieren. Ja. Gut, Fragen bis hierher. Da ist eine, wo ist das Mikro? Sorry.
Haben nicht manche Smart-Geräte für Hardware-ECC-Statistiken? Das wäre ja so eine Art Konsistenzanzeige für die Daten.
Ja, könnte man vielleicht so weit läuft, weiß ich jetzt nicht. Also, ja. Aber per Definition einfach, es geht wirklich nur rein um die Physik. Das ist noch eine Frage, Entschuldigung.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe eine NVMe bei mir drin und über die NVMe kriege ich keine Smart-Werte ausgegeben. Kann das sein, dass das die Platte einfach nicht hergibt? Oder?
NVMe?
Ja.
Ist erst seit, ich müsste jetzt lügen, 2003 bei Smart Control. 2023. Also relativ frisch, dann wirst du wahrscheinlich eine Version haben, die du vielleicht mal updaten solltest.
Also liegt das am BIOS?
Also du wirst nachher auch in den Beispielen sehen, da sind auch NVMe-Platten bei. Also geht. Es kann natürlich sein, dass das jetzt eine Platte ist, keine Ahnung, von irgendeinem Hersteller aus der Garage, der sowas nicht implementiert hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn es normale NVMEs liefern, Smart-Informationen. Die sehen auch ein bisschen anders aus, wenn wir dann nachher auch besser. Gut. Open Source. Nee, ja, doch, wir sind auf der richtigen Seite. Nochmal die Bandlaufwerke, ja, SCSI-Lab und SAS-Bandlaufwerke. Angeblich. Also da ist es jetzt noch weiter spezifiziert. Jetzt müsstest du selber gucken, welche Hersteller. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ich warte ja immer noch auf den Entschuldigung, Ingo, dass wir jetzt immer wieder drauf zurückkommen. für alle Betriebssysteme oder für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Also selbst auch für Windows und auch für macOS, Unix sowieso. Das sind so die gängigen Betriebssysteme, die meine Definition dafür. Und Bestandteile sind im Prinzip drei Tools. Smart Control, Smart Daemon und Update Smart DriveDB. Auf den ersten werden wir jetzt intensiver ein bisschen eingehen, zu den zwei anderen sagen. Ganz kurz dazu. Gut, Smart Control, das zentrale Tool, um Smart-Funktionen aufzurufen. Dient also im Prinzip einmal dazu, diesen Support sowieso ein- oder auszuschalten, Informationen auszulesen und Tests anzustoßen. Also es gibt auch bei diesen Smart-Funktionen sind auch Tests implementiert, die man laufen lassen kann, online oder offline. Bitte jetzt nicht fragen, sollte man das unbedingt im laufenden Betrieb machen. Ich sage mal, so einen kleinen Test kann man machen. Es gibt dann so einen relativ intensiven Test, da sollte man sich überlegen, ob man das wirklich im laufenden Betrieb machen sollte, weil dann wird die Platte auch immer langsamer. Aber so ein Mini-Self-Test, das kann man locker machen und erwartet auch auf die regulären Schreib- und Leseaktionen, die aus dem Betriebssystem herauskommen. Also dementsprechend laufen dann die Tests auch etwas länger. Ja, das kann man im Prinzip mit diesem Smart Control steuern. Und es ist ein relativ mächtiges Tool, es ist ein Kommandozeilentool. Wenn man sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchte, sollte man mal die Manpage lesen. Ich werde jetzt hier nur ein paar Beispiele bringen, so die Einsteigerbeispiele. Aber wie gesagt, Manpage ellenlang und ist auch lesenswert. Gut, als erstes müsste man zum Beispiel mal wissen, was für Laufwerke hat man und was sind das so für Typen von Laufwerktypen? Das ist das minus D dort, sage ich gleich was dazu. Also was für Laufwerke habe ich in meinem Rechner, die smart können? Und was sind das für Typen? Der Befehl dazu heißt smart minus minus scan, smart control minus minus scan, listet dann alle Laufwerke, die smartfähig sind, in dem Rechner auf. Oder ja, alle Laufwerke, die smartfähig sind, werden aufgelistet aus dem Rechner, auf dem ich dieses Kommando absetze. Und dieses minus D hat auch eine gewisse Bedeutung. Also normalerweise ist der Device-Typ, mit dem dann die ganzen anderen Kommandos kommen, das Auto. Hier ist übrigens NVMe. Ja? Und wenn dieses Auto nicht funktioniert, das ist meistens bei Platten, also diese USB-Platten. Ja, da ist ja dann noch ein USB-Controller dazwischen. Und dann sollte man auch ein bisschen die Manpages lesen. Und da hat dann dieses minus D auch eine gewisse Bedeutung. Dann sollte man sich dann nämlich den richtigen Treiber raussuchen, damit man über diese USB-Bridge kommt. Und wenn er das erkennt beim minus minus Scan, dann gibt er auch eine Empfehlung. Da war noch eine Frage.
Ja, ich wollte vorhin eigentlich noch fragen, manchmal stecke ich USB-Festplatten an und dann wird Smart die nicht erkennen, obwohl, wenn ich sie jetzt über SATA anstecke, die dann erkannt werden und auch Smart-Werte ausgelesen werden.
Das ist genau das Problem. Das ist minus D.
Ja.
Ja, also wenn ich Smart Control minus minus Scan mache, dann macht er implizit im Default minus D Auto. So, und wenn er das nicht automatisch erkennt, dann sollte man die Manpage bemühen und gucken. Also da gibt es, glaube ich, auch eine Liste der Chips, gerade bei USB, und dann die entsprechende Option, die man wählen sollte. Also das ist genau das Problem.
Ja. Ja.
Gut. Zweiter wichtiger Befehl. Smart Control, Device-Name, Device, also der Device-Typ und minus klein i. Kriegt man im Prinzip die generellen Informationen eines Laufwerkes heraus. Modellnummer, Serialnummer ist vielleicht mal ganz wichtig, wenn man vielleicht noch eine Garantie auf dem Device hat oder wenn man das irgendwo in seinem Inventory hat, damit man weiß, welche Platte es ist. Firmware, Version, alles Zeugs, Größe, Kapazität und solche Geschichten. Ist ganz interessant manchmal, braucht man aber nicht immer. Weil man möchte eigentlich was anderes wissen. Wie geht's meiner Festplatte? Der globale Befehl dafür ist Option minus groß H. Dann kriegt man einen Gesundheitszustand overall des Laufwerkes. Ja, da werden im Prinzip bei diesem Befehl werden dann alle Smart-Attribute, die jetzt dann in der Folge gleich ein bisschen kommen, nochmal mal gegengeprüft, ob die Grenzwerte, noch ein paar andere Dinge zusammengefuselt und dann wird gesagt, ja, passet, okay, dein Laufwerk ist noch gesund. Ansonsten steht, glaube ich, fehlet da. Ist mir noch nie passiert jetzt, seitdem ich es aufzeichne. Und dann sollte man auch vielleicht mal drüber nachdenken, wo man die nächste Festplatte kauft. Mit der Option minus groß A kriegt man dann im Prinzip detailliert die Smart-Attribute aufgelistet. Gleich, um jede Frage jetzt vorweg schon im Keim zu ersticken, ich werde jetzt nicht jedes Ding dort erklären, was es ist. Aber vielleicht so viel. Es gibt eine ID, die auch herstellerweit einigermaßen funktioniert. Und die Attribute, wenn es denn die auf der Platte von dem Hersteller gibt, die heißen dann auch so. Okay, dann der Name des Attributes Flag, keine Ahnung, was das Flag ist, auch für uns, glaube ich, auch uninteressant, die da bloß einen kurzen Überblick haben wollen. Viel wichtiger sind die Spalten Value, Worth, Slash und der Type. Value ist der Wert, der gerade anliegt, also der gerade gemessen wurde, und zwar der normierte Wert. Das, also, und die Normierung nimmt der Hersteller vor. Der eigentliche Messwert ist der Raw Value, ganz rechts. Ja. Das ist der eigentliche Messwert, aber die Hersteller normieren das Zeug. Ja. Und zwar gegen die Thresh-Grenze. Das ist im Prinzip der Wert, wenn es dort runter sinkt. Also die Werte nehmen in der Regel alle immer ab. Und wenn es unter die Thresh-Grenze fällt, dann ist dieser Grenzwert erreicht und dann ist es kritisch. Und der Worst ist der schlechteste gemessene Messwert. Ungefähr verstanden? Also Value ist der aktuelle Wert, Worst ist der schlechteste irgendwann mal gemessene Wert, Thresh ist die untere Grenze, in der Regel nehmen die Werte ab, und der Raw Value ist der eigentliche Messwert. Ja? Okay, und dann spielt die Spalte Type noch eine entscheidende Rolle. Und zwar gibt es mehrere Ausprägungen, Prefail und Old Age. Wenn da so ein Wert, der den Typ Prefail hat, oder Prefail auf der Folie, das ist ein bedenklicher Wert, dass der kennzeichnet, also wenn da die Grenze unterschritten ist, dann könnte es auch passieren. Old Age ist eigentlich nur eine Altersangabe. Also die Platte altert. Ja, gut, muss ja dann nicht kaputt gehen. Ja, also ich habe eine Platte, die läuft schon seit 15 Jahren irgendwie im Dauerzustand. Leider kann ich auf dem Rechner kein Smart-Mon-Tool installieren, weil ich da mit einer Distribution rumlaufe, wo ich auch keinen Compiler mehr habe. Die Platte würde mich gerne mit den Smart-Informationen interessieren. Also ich glaube, irgendwann, wenn ich den Server dann mal einmotte und mir was Neues dahinstelle, dann werde ich die mal in einen vernünftigen Rechner stecken, die Platte, und mal gucken, was die noch für smarte Informationen hat. Genau, Old Age spiegelt das Alter im Prinzip wieder. Ja, und das sind dann auch so eine Werte, wie viel Mal wurde da jetzt positioniert, Power on Hours, Power Cycle Count, diese Geschichten, oder wie viel Bytes oder Bits oder ja, wie viel Terabytes da geschrieben wurden. Das ist im Prinzip alles das Alter. Kritischer ist es eben halt, wenn Fehlersektoren da sind. Ne? Reallocated Sector Count, ja, schlecht. Und was haben wir noch so? Reallocating Count, das ist, glaube ich, eine SSD, wenn mich nicht alles täuscht. Von wegen dieses Reallocating drin. Okay, und ja, so eine Werte sind dann eben hier. Erase Fail Count, das sind dann Werte, da ist dann kein Platz mehr da auf der Platte, wenn dann die Blöcke da oben nochmal aktiviert werden oder in geparkte Blöcke irgendwie umgemünzt werden. Das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, jetzt sollte man was tun. Okay, das habe ich gerade erzählt. Habe ich auch gerade erzählt. Genau, außer vielleicht jetzt die eine Geschichte noch, Dauer auf Tour und extrem niedrige hohe und extrem niedrige Temperaturen beschleunigen den Ausfall. Ja, also hat auch wieder ein bisschen was mit Physik zu tun. Also gerade bei mechanischen Laufwerken, wenn ich die bei minus 50 Grad irgendwo betreibe, dafür sind die Lager nicht ausgelegt und die Köpfe nicht ausgelegt, also die Mechanik nicht ausgelegt. Und genauso auch, wenn ich eine SSD, die eigentlich nur noch aus Elektronik besteht, dauerhaft bei 80, 90 Grad betreibe, dann geht auch irgendwann mal die Elektronik kaputt. Ja? Also der Speicher. Gut. Das da vorne, also davor, das war eine ADAP-Platte gewesen. Hier ist mal das Beispiel für eine NVMe-Platte. Sind ähnliche Attribute. Was auffällt, es gibt die Grenzwerte nicht von den Herstellern. Ja, also das ist jetzt eine originale Ausgabe, auch mit minus A. Eine NVMe-Platte, ich glaube sogar von diesem Rechner hier. Und ja gut, da sieht man jetzt im Prinzip die aktuellen Werte. Und ich gehe gleich nochmal auf die nächste Folie. Es gibt keine Grenzwerte also keine Grenzwerte im Smart implementiert für so eine NVMEs. Aber wenn man die Datenblätter liest, dann gibt's dann so eine garantierten Werte von den Herstellern. Also weiß ich, ja, wir haben jetzt getestet oder wir schätzen, dass es 20 Terabyte oder keine Ahnung, wie viele Terabyte lesen und schreiben. Das garantieren wir dir. Dann darfst du die Platte auch zurückgeben, wenn du da voll das Ende erreichst. Ansonsten, ja, dann Fisch. Ja. Hm? Okay. Ja, ich will das Brummen auch, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Sorry. Hier, leiser. Wenn du mir sagst, wie? Okay. Ich habe keinen Herzschrittmacher. Gut. Ja, also wichtigste bei NVMEs, keine Grenzwerte bei den Herstellern, die stehen da mehr im Datenblatt. Und da sind dann so eine Attribute, Temperaturen wieder aus den vorhin gesagten Gründen. Und dann, das sind dann so hier diese Ausweichspeicherbereiche, die dann im Fehlerfall dann angesprungen werden. Diese drei Werte da sind im Prinzip, oder es sind zwei Werte, dann so die entscheidenden Dinge. Wenn kein Platz mehr als Ausweichspeicher auf der Platte ist, dann könnte es dann auch demnächst crashen. Und in lustiger Weise, ist das bei der Platte auch so? Person Use. Ich habe keine andere für dieses Ding jetzt gültige Übersetzung gefunden. Grad der Abnutzung fand ich dann lustig. Also heißt also diese Platte, die ist schon zu 2% abgenutzt. Ich vermute, dass das mit den beiden oberen Werten irgendwie verrechnet wird. Gut. Fragen? Beziehungsweise können wir auch am Schluss machen. Ich glaube, sonst schaffen wir es nicht. Testanstoßen ganz kurz. Ich hatte ja vorhin schon eingehend gesagt, man kann Tests anstoßen und man kann sich dann im Prinzip auch die Ergebnisse der Tests anschauen. Das sind so die zwei Kommandos oben, wie man so einen Test anstoßt. Das ist im Prinzip hier der Kurztest. Und unten mal die Liste der Self-Tests. Und dann kriegt man eine Tabelle der Tests, die man durchgeführt wird. Ich glaube, immer nur die letzten 10 werden angezeigt. Beziehungsweise ist wahrscheinlich auch Festplattenhersteller abhängig. Ich will die speichern. Hier habe ich mal 2 Short-Tests gemacht. Die fehlerfrei waren. Ansonsten würde man irgendwelche Informationen dazu bekommen. Gut. Das war Smart Control. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Parameteroptionen, Dinge, die man da noch machen kann, die man einstellen kann. Man könnte, eine lustige Geschichte ist immer, wenn die Platte schläft, warum muss ich die jetzt quälen mit Smart Control? Und die würde dann wieder aufwachen. Es gibt auch Optionen, wo man dann sagen kann, ja, führe dieses Smart-Control-Kommando, also wenn man es zum Beispiel im Cronjob hat oder so, wie ich das eigentlich mache, kommen wir aber auch gleich noch dazu, dass dann die Platte nicht aufgeweckt wird. Ja, dass sie dann erst wieder, weil man muss ja, damit die Sensoren dann abgefragt werden, und da geht es ja dann auch um Geschwindigkeiten und Zeiten, muss die Platte ja laufen, warum muss ich immer die Platte jede Stunde oder jede halbe Stunde aufwecken? Es gibt zum Beispiel eben halt auch Optionen, wo man sagen kann, ja, nur in einem bestimmten Sleep-Zustand rufe ich diese Funktionen auf, ansonsten lassen wir die Platte im Ruhezustand, um ein Beispiel zu nennen. Gut. Zweite Tool, wer sich noch daran erinnert, was in SmartMon-Tools alles drin ist, ist SmartDaemon, also SmartD. Das ist im Prinzip ein Dienst, den man automatisch starten kann. Der wird, wenn man das Package installiert, nicht automatisch gestartet, zum Glück. Sonst muss man nochmal dran denken, oh, ich will eigentlich gar kein Smart Daemon, mach mir da selber was. Aber damit könnte man im Prinzip eine automatische Überwachung machen. Da wird dann im Prinzip auch zyklisch eine Abfrage gemacht und protokolliert in Filesystemen. Das ist eine Textdatei, die sieht so ähnlich aus wie eine CSV-Datei. Und man kann über die Config, also die heißt dann Smart Daemon Config, irgendwo bei etc, keine Ahnung, schlag mich, kann man umfassend konfigurieren, was er dort in dieser Textdatei ausgibt, wie viel und bla, und auch Fehlerreaktionen. Also man könnte auch sagen, ja, wenn jetzt das Parameter mit das Attribut 100 198 den Grenzwert unterschreitet, dann schickt mir eine E-Mail, ohne jetzt zu wissen, was die 198 ist. Aber so muss man das sich ungefähr vorstellen. Das kann man dann ausgiebig konfigurieren, E-Mail schicken, im Syslog irgendwas reinschreiben, was auch immer. Eben halt auch sehr mächtig deswegen, es gibt sogar zwei Man-Pages für Smart Daemon alleine und dann nochmal ganz speziell für die Config. Okay. Zweite Tool, was auch in diesem Package mit enthalten ist, ist Update Smart DriveDB. Ganz kurz.
Nur eine Anmerkung zu SmartD. Das Wichtigste von dem ist, der kann regelmäßig Tests anstoßen.
Ja, kann man auch machen. Kann
also
man
auch nicht überwachen, weil man möchte ja auch mal hin und wieder wissen, ob sich denn was geändert hat, wenn man davon überwacht ist.
Stimmt. Also das ist auch eine der Geschichten, die man auch über die Config steuern kann, wie oft und welche Tests.
Genau.
Korrekt, ja. Ich habe jetzt nur das Beispiel mit dem E-Mail genommen. Ja, korrekt. Okay, Update Smart DriveDB. Ich habe so hingeschrieben, jeder Laufwerkshersteller versteht etwas anders. Es geht einmal darum, welche Informationen und wo die Informationen, wie auf die zugegriffen wird und auch die Bedeutung, die Formate und der Wertebereich dieser Attribute. Und da kocht jeder Hersteller im Prinzip sein eigenes Süppchen. Und deswegen gibt es für Smart Control eine Datenbank oder für diese Smart Mon Tools eine Datenbank, mit der man wo wirklich so viele Parameter für ganz spezielle Laufwerke drin sind, die keine Ahnung, wie viel MB die jetzt schon groß ist. Und die kann man sich ab und zu mal runterladen. Weil dann auch mal alte Laufwerke mal wieder aufgenommen werden oder endlich aufgenommen werden oder auch mal korrigiert wird, der Wertebereich oder das, was gerade ausgibt. Also, und dafür gibt's dieses Tool, Update Smart DriveDB. Damit lädt man sich im Prinzip die frische DriveDB runter, Smart DriveDB. Es ist übrigens bloß eine Textfile, eine .h-Datei. Ich glaube, die strotzt nur von Defines, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Gut, sollte man ab und zu mal machen. Dieses Tool hier ist nicht in SmartMon Tools enthalten. Ist eine grafische Oberfläche, die auf SmartMon Tools aufsetzt. Ist eine grafische Oberfläche auch für alle Betriebssysteme verfügbar, zumindest die ich als gängige Betriebssysteme bezeichne, also Windows, Linux, macOS. Und was ich cool fand, und das habe ich dann auch in den Tools, in dem Tool, was ich dann jetzt gleich noch ganz kurz vorstellen werde, was ich selber geschrieben habe, man kriegt, also wenn man dann mit dem Mauszeiger dann über bestimmte Attribute geht oder über Attribute kriegt, kriegt man die Definition und Erklärung zu jedem Attribut. Und das fand ich cool. Und ja, genau. Zeige ich jetzt nicht das Tool. Aber kann jeder sich mal runterladen und mal angucken. Eigentlich ganz cool. So, ich habe da jetzt natürlich ein Problem. Ja, ich habe viele Rechner. Auch viele Backup-Rechner. Zwei, werden wir dann nachher auch noch sehen, zwei Backup-Rechner. Und als Smartmon muss ich immer auf dem Rechner ausführen, wo ich gerade bin. Und dann sehe ich immer nur die Festplatten, die an dem Rechner sind. So, das ist halt ein bisschen komisch oder ein bisschen ungünstig, jetzt auf jeden Rechner irgendwie zu gehen, mal Smart Control auszuführen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, ich habe mir ein Tool geschrieben, wo ich die Ausgaben von Smart Control in eine Datenbank abspeichern, zentrale Datenbank und dann darauf ein Frontend gesetzt, wo man dann alle seine schönen Platten sieht im Netzwerk, deren Gesundheitszustand, man kann dann noch ein bisschen absteigen und sich dann auch ins Detail ein bisschen verfransen. Und im Prinzip besteht das Ding, es ist in Python geschrieben, es gibt ein Python-Skript, was auf jedem Rechner läuft, das wird stündlich von einem Cronjob angetriggert. Und dann werden diese SWAT-Informationen ausgelesen, der Platten von diesem Rechner und werden in eine Datenbank geschrieben. Und dann gibt es noch ein Frontend, mit dem man sich das angucken kann. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich habe vorgestern einen Abzug von dieser Datenbank gemacht. Also von meiner Datenbank. Und das sieht ungefähr so aus. Das sind so alle Platten, die ich überwache. Da sind auch teilweise Rechner bei, die nicht immer an sind. Also wie der hier zum Beispiel, das ist der Arno Tuxedo. Aber wenn er an ist, dann liefert er auch die Smart-Informationen. Und ja, sieht man alle Platten und dann kann man eben halt auch ins Detail ab. Ja, ich nehme mal eine andere Platte. Ups, und jetzt? Okay, also man kann sich auch Details angucken. Dann sieht man im Prinzip diese ganzen Informationen. Also das ist ein NVMe. Und ich habe mir dann noch den Luxus geleistet. Ich habe dann auch noch, da ich eine Historie über alles habe, stündlich, habe ich mir dann im Prinzip dann auch noch die Diagramme, also bei Zahlenwerte, kann man sich auch noch Diagramme anzeigen. Also das ist ja zum Beispiel die Temperatur gewesen. Hier das Parameter wird jetzt erfahrungsgemäß eine Linie nach oben sein. Das sind Power und Power. Und dann auch mit Lese, was da gelesen wird und geschrieben wird, kann man sich alles im Prinzip angucken. Ein Hinweis, deswegen habe ich es dann irgendwann mal in diese Web-Oberfläche mit aufgenommen. Der Exit-Port von Smart Control ist auch sehr interessant. Ja, ich habe mir dann auf diese Webseite dann auch das ist bitcodiert, ist ein Byte, was man zurückkriegt und das ist bitcodiert und da gibt es ein paar interessante Bits, die, wenn gewisse Fehler kommen, schon auswertefähig sind und auch mal interessant sind so für so einen Überblick. Deswegen gibt es da unten auch die Erklärung dazu und findet man dann eben halt auch hier in der Spalte, das ist im Prinzip der Exit-Port hier. Gut. Jo, in Anbetracht der Zeit, ich mache jetzt einfach mal weiter. Achso, die Präsentation zurück. Ist in einem GitHub-Repository von mir zu finden, das Smart Control DB habe ich es mal genannt. Nochmal ein paar Bilder. Okay, Backup. Warum Backup? Also die Definition eines Backups heißt ja Redundanz von wertvollen, nicht wiederbeschaffbaren Daten. Meint vielleicht der eine, oder das ist so die gängige Definition, aber viel, viel wichtiger, oder es ist auch wichtig, dynamische Daten, Bearbeitungsstände zurückholen zu können. Ja, also wenn ich zum Beispiel an einem Programm arbeite, dann möchte ich vielleicht mal den Stand von vorgestern wissen, weil ich das aktuelle Ding mir gelöscht habe oder irgendwie in einem Pfad gekommen bin, also in einem Denkpfad, wo ich 2 Tage was umsonst gemacht habe, aber das Original irgendwie verbasselt habe. Also mal gucken, was ich da vor Wochen gemacht habe, dass ich mir das wieder zurückholen kann. Also das sind so die Geschichten, warum man ein Backup macht. Und was sollte man sichern? Wie gesagt, das sind alles meine Definitionen. Alles, was überhaupt oder nur mit sehr großem Aufwand wiederbeschaffbar ist. Ja, und großer Aufwand definiert man in Bezug auf Daten vielleicht auf den Faktor Zeit, also wie lange dauert es, um diese Daten wieder zu beschaffen und wie teuer könnte es sein. Ja, wenn ich da Arbeitszeit reingesteckt habe, dann ist es Zeit und Geld, und zwar mein Arbeitslohn oder der monetäre Wert der Zeit. Und ja, oder wenn ich ein Programm verliere, wo ich 3 Wochen dran gearbeitet habe, aus hobbymäßig, gut, dann kostet es mich zwar kein Geld, aber es kostet mich Zeit, das Ding wieder zu schreiben. Ja, oder eine Geburtsurkunde. Ja, wenn die weg ist und auch der elektronische Abzug davon weg ist, also der Scan, dann muss ich zum Standesamt nach sonst wo gehen, wo ich mal geboren wurde, muss dafür Geld bezahlen, muss einen Sachbearbeiter beknien und der sagt mir vielleicht, du bist ganz woanders getauft oder geboren worden und kostet auch alles Zeit und Geld und Nerven. Ja. So, und das alles sollte man vielleicht sichern. Ja. Das muss aber wirklich jeder für sich selber entscheiden, was man sichern muss. Klar, es gibt so die Standardfälle, wichtige Dokumente, Fotos vor allen Dingen auch zum Beispiel. Ja? Sollte man vielleicht auch mal sichern. Ist dann doof, wenn dann die Babybilder von der Tochter oder vom Sohn weg sind, unwiederbringbar. Da hilft dann auch kein Geld und keine Zeit mehr. Ja? Genau, wie oft man sichern sollte, das sollte jeder so für sich selber entscheiden. Werdet ihr wahrscheinlich in dem Vortrag nachher ein bisschen detaillierter, da wird, glaube ich, ein bisschen nach Methodik rangegangen. Ich sage einfach immer nur lapidar, du musst selber entscheiden, was du sichern möchtest. und wie oft du sichern möchtest. Wie oft du sichern möchtest, ja okay, meine Fotosammlung muss ich nicht jeden Tag sichern, wenn ich nicht jeden Tag Fotos mache. Meine Geburtsurkunde, meine, keine Ahnung, was ich so alles sichern, mein Lebenslauf, meine Bewerbungsunterlagen, meine, keine Ahnung, auch egal, muss ich auch nicht jeden Tag sichern. Ja, da reicht es vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und dann habe ich es irgendwo und dann ist gut. Aber vielleicht mein Arbeitsverzeichnis, wo ich jeden Tag dran arbeite, das sollte ich vielleicht jeden Tag sichern. Ja, und das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Also da muss man dann wirklich überlegen, okay, in dem Verzeichnis ist das, das hat sich schon seit 3 Jahren nicht mehr geändert, reicht es jeden Monat vielleicht mal. Aber da schreibe ich ständig Programme, da sind meine Quellen, an denen ich arbeite oder meine Dokumente, meine Aufsätze, meine, keine Ahnung, was ich alles so mache. Und das mache ich jeden Tag. Dann muss ich das auch jeden Tag sichern, damit ich es habe, wenn es weg ist, wenn die Quelle, die ursprüngliche Quelle weg ist. Wohin muss ich sichern? Zu einem Ort, der sich physisch vom Datenursprungsort unterscheidet. Was meine ich damit? Es bringt nichts, wenn ich ein Backup-Verzeichnis auf der gleichen physischen Platte mache. Wenn die Platte kaputt ist, dann ist auch das Backup kaputt. Sprich also, die erste Regel ist, ein anderes Device nehmen. Entweder ist es die zweite Platte in dem Rechner oder die dritte oder was weiß ich, oder ein USB-Stick oder eine USB-Festplatte. Dahin sichere ich mich. Nicht auf das gleiche physische Device, wo der Ursprung der Daten ist. Ja? Wenn die Platte kaputt ist, dann ist auch das Backup kaputt. Ähnlich auch eben halt auch, man kann auch ins Netzwerk sichern, auf einen anderen Rechner kann man natürlich auch machen. Also wenn ich ein Netzwerk zu Hause habe, dann sollte man vielleicht auch überlegen, ja, macht der Backup-Rechner, der die Backups erstellt und verwaltet, sollte vielleicht auch ein anderer Rechner sein. Und wenn man es ganz weit treiben möchte, und das werde ich auch machen bei mir zu Hause demnächst, man sollte vielleicht auch eine bauliche, räumliche Trennung dazwischen haben. Wenn man das Haus abfackelt, wo alle Rechner sind, da ist das Backup, sind die Backups auch weg. Ich habe den. Oder hier alle Platten klaut. Ja, natürlich. Kann auch passieren. Ich habe das Glück zum Beispiel, ich habe ein Haus und eine Garage und die sind baulich nicht verbunden. Ich werde also demnächst einen meiner Backup-Rechner in die Garage packen. Gut, wenn eine Bombe aufs Haus fällt, dann wird auch die Garage kaputt sein, da habe ich Pech gehabt. Zumindest wenn das Haus abfackelt, dann sorgt vielleicht die Feuerwehr dafür, dass die Garage wenigstens noch ganz bleibt. Aber über sowas sollte man im Prinzip nachdenken. Auch eine räumliche, bauliche Trennung. Ja? Okay. Wie viel haben wir noch? Ja, was ist sonst noch so notwendig und wichtig? Man sollte möglichst automatisch sichern. Ja, also wird wahrscheinlich jeder das schon selber irgendwie mal mitbekommen haben oder Selbsterkenntnis. Ja, heute habe ich keine Lust, jetzt ein Backup zu machen und den Backup-Job anzustunden. Außerdem dauert es jetzt noch eine Viertelstunde, ich will jetzt ins Bett oder muss zu einem Termin. Nein, automatisch. Ja, von Job einstellen, irgendwas machen, keine Ahnung. Automatisch. Ganz wichtig, man sollte auch die Restore-Funktion seines Backup-Programms kennen. Dann, wenn dann der Datenverlust auftritt und ich brauche jetzt ganz dringend Daten, weil, keine Ahnung warum, ist ja auch egal. Und ich kenne nicht mal die Restore-Funktion meines Backup-Programms und mache sie vielleicht dann auch noch das Backup dadurch kaputt. Ja, bringt dann auch nichts. Also Restore-Funktion seines Backup-Programms kennen und auch mal üben. Ja, also nicht nur wissen, ja, könnte so ungefähr. Nein, bitte auch einmal üben. Okay, und jetzt kommen wir auf den ersten Teil wieder zurück und man sollte sich auch den Zustand des Backup-Mediums mal ab und zu mal angucken. Also es bringt auch nichts, wenn ich da einen automatischen Job habe, der wird schon funktionieren und dann stelle ich irgendwann nach einem halben Jahr fest, oh, die USB-Platte, das war übrigens einer der Platten, die dann bei mir kaputt gegangen ist, das habe ich erst nach einem halben Jahr gemerkt. Ja, super. Ja. Warte mal, ich muss mal durchkommen oder ganz kurz.
Ich wollte eine kurze Anmerkung, bei mir ist vor 4 oder 6 Wochen auch erst eine Festplatte kaputt gegangen, okay, die ich in meinem Laptop habe, den ich jetzt hier mit habe. Und dann habe ich eine SSD eingebaut.
Ja, okay. Gut, also Zustand der Backup-Medien beim Auge behalten, zum Beispiel mit Smart Control. Ne? Jo, und dann vielleicht auch ganz wichtig, es gibt wirklich, nun nicht Millionen, aber Tausende Backup-Programme. tolle Backup-Programme tweeten, keine Ahnung, die dann kein Mensch mehr versteht, wo dann die Dokus zu dick sind. Man sollte sich das Backup-Programm aussuchen. Also das sind alles meine persönlichen Erfahrungen, was die persönlichen Belange abdeckt. Und das ist auch wirklich das geeigneteste. Also ich brauche da nicht irgendwelche Feature, wo ich irgendwelche Full-Backups machen kann oder Images, ein Backup eines Images machen kann, vielleicht noch online, keine Ahnung, wie auch immer. Die Daten sind wichtiger, das Betriebssystem kann ich installieren und dann knall ich meine Daten rauf zum Beispiel. Ja, ich mache kein Backup, wo ich einen ganzen Rechner backuppe, sondern ich backuppe sichere, vielleicht das bessere Wort, nur die Daten, nicht das Betriebssystem. Ja, und ich brauche da auch kein Monitoring, wo ich wissen will, welche Datei jetzt wann irgendwann gesichert wird. Zumindest ist nicht so detailliert, wie es so die ganz großen Backups machen. Gut, und deswegen, ich benutze ein relativ einfaches Tool, RDF Backup. Weiß nicht, kennt das irgendjemand? Gibt schon ein paar Jahre. Ich finde es ganz cool, Open Source, für Linux und Windows verfügbar, wobei ich unter Windows noch nicht gesehen habe und noch nicht getestet habe und mich auch frage, wie die Links da zustande kommen im FETS-File-System oder unter NTFS, aber egal. Im Prinzip werden da mit RDF Backup platzsparen inkrementelle Backups gemacht. Ein ganz spezielles Verzeichnis. Wen der Aufbau mal interessiert, ich habe mal einen interessanten Link mit auf die Folie gebracht, wo erklärt wird, wie dieser Aufbau dieses Backups-Verzeichnisses ist. Aber die coolste Besonderheit dabei ist, neue und geänderte Dateien landen im Full-Backup. Und nur die Versionen danach sind dann irgendwo inkrementell. Und das hat den ganz großen Vorteil, ich gehe in das Backup-Verzeichnis und ich habe im Prinzip das Abbild des Verzeichnisses, was ich gesichert habe. Ich kann einfach mit einem Copy-Befehl rübergehen und kriege die aktuellste oder die aktuellste Version der Datei und kann sie mir wieder zurücksichern. Wenn ich dann irgendwann ältere Sicherungen haben will, dann wird es schon ein bisschen komplizierter bei Backup, RDF Backup. Übrigens, der Name inkludiert auch, dass die RDF MIP benutzt wird, um einen älteren Bearbeitungsstand zurückzuholen, dann dauert es schon ein bisschen länger. Also da muss man schon ein paar Parameter bemühen. Ich habe auch mal einen Link mal hier oben mit an die Folie gebracht, wo man sowas findet. Das riechst du aus der Vollsicherung. Ist wirklich nur ein Copy-Befehl, also eine Zeile drüber. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich werde die Folien dann ins Vortragsprogramm im Anbetracht der Zeit, sagen wir mal. Also das ist so ein typischer Cron-Job, der dann auf einem Rechner bei mir gestartet wird. Hier laufen zwei Backups. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ältere Backups dann löscht. Findet man diese Befehle, gehe jetzt einfach mal drüber. So, aber das gleiche Problem wie bei Smart Control habe ich natürlich auch bei meinen Backups. Ja, ich habe ganz viele Rechner oder ganz viele Verzeichnisse, die ich sichern möchte. Ich müsste jetzt auf jeden Backup-Rechner gehen, musste gucken, ja, wie lief das Backup, wie lief das Backup, wie lief das Backup? Und im Prinzip, das ist dann auch das Letzte, was ich zeige, habe ich mir ein ähnliches Tool geschrieben wie für Smart Control, wo ich im Prinzip die Statusinformationen, also das Ergebnis von RDF Backup, mir auch wieder in eine Datenbank speichere und dann eben halt, und hier sieht man auch, das sind übrigens zwei Backup-Rechner, den oberen, den werde ich demnächst in meine Garage verlagern. Der Name inspiriert oder inkludiert auch, oder man könnte denken, dass es ein Raspberry ist. Es ist auch ein Raspberry. Ich finde den Namen so lustig. Backup-Upi. Oder Back-Upi. Voll cool, als ich das hingeschrieben habe. Ja, okay. Die 4 bedeutet, es ist ein Raspberry 4. Ich habe es auch mit einem Zero probiert. Der stürzt bei großen Backups ab. Bei RDF. Okay, aber egal. Gut, und im Prinzip, wenn man jetzt, es ist auch wieder eine Oberfläche, diese Statusinformationen, die werden im Prinzip auch wieder zentral in einer Datenbank gespeichert nach dem Backup. Und dann gibt es wieder ein Frontend drüber. Und dann kann man sich einmal die Liste der Backups angucken. Dann nehmen wir mal eins, wo es ein paar mehr gibt. Das hier, da gibt es ganz viele. Also das sind dann, ich kann dann auch so durchblättern. Und dann kann man sich auch die Details angucken. Und so sieht das dann aus. Also das ist jetzt ein wahllose Statusdatei von RDF Backup, wo drinne steht, wie groß ist das Verzeichnis, was da gesichert wurde, wie viele neue Dateien sind hinzugekommen, was wurde gelöscht, weil sie nicht mehr da sind oder was auch immer. Und ganz zum Schluss auch null Fehler. Okay, Fehler kann man aber auch übrigens ignorieren, wenn man weiß, was die Fehler sind. Also wenn man nämlich hier in der Übersicht guckt, dann sieht man auch, dass es die letzte Spalte mit den Zahlen sind die Fehler, die im letzten Backup aufgetreten sind. Aber ich weiß, welche Fehler es sind. Also da will er irgendwie Debus-Dateien irgendwie, wo ich keine Rechte drauf habe, will er dann irgendwie speichern. Okay, guckt man sich einmal an. Aber sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte auch mal ab und zu mal nach den Fehlern gucken. Okay, ja. Achso, ja, eine Geschichte noch, weil ich die Tabelle dann auch irgendwann mal ein bisschen unübersichtlich fand, mir aber nichts Besseres einfiel, als zu sagen, wann ist ein Backup zu kurz, zu alt? Also nach den Zyklen, die ich da irgendwo eingestellt habe, das ist auch fest kodiert für mich in dieser Web-Oberfläche. Dieses eine X bedeutet, ja, okay, ist älter als eine Woche. Also dieses X kommt, wenn ein Backup älter als 7 Tage ist. Der Rechner, der da gesichert wird, den gibt's nicht mehr. Aber ich habe ihn jetzt mal für die Präsentation mal drin gelassen, um dieses X einmal wirken zu lassen. Ja. Aber da sieht man auch auf den ersten Blick, ja, okay, jetzt ist irgendein Backup-Job mal nicht bis zur Ausgabe der Statusinformationen gekommen. Dann würde da irgendwann nach 7 Tagen ein Kreuzchen erscheinen. Und man sieht es auf den ersten Blick. Gut, ich glaube, das war's. Hier noch ein paar weiterführende Informationen zu den Smartphone-Tools, RDF Backup, zu den Monitoring-Tools, die ich da vorgestellt habe. Eine Geschichte vielleicht noch, weil bei Smart Control das in eine Datenbank zu bringen, ist relativ müßig, weil erstens die Ausgaben unterschiedlich sind zwischen MVNE und ATA zum Beispiel, haben wir ja gesehen, und auch die Attribute ja auch unterschiedlich sind. Aber es gibt eine coole Option seit 1-2 Jahren bei Smart Control, die heißt -J und dann kriegt man die Ausgaben als JSON. Und es gibt ein paar Datenbanken, die haben den Datentyp JSON. Und da speichere ich die ab und dann kann man coole Abfragen über diese JSON-Strings machen. Da die Technologie verwende ich die. Also MariaDB und SQLite kann das Tool, was ich da, oder die beiden Tools, die ich geschrieben habe, die können auch entweder MariaDB oder SQLite. Also das war jetzt gerade, was wir jetzt gerade gesehen haben, das ist bei mir lokal auf dem Rechner, waren wir nicht im Internet. Das ist auf einer SQLite-Datenbank, die ich vorgestern abgezogen habe aus meiner zentralen MariaDB. Als Web-Framework benutze ich WebPy, da habe ich mal einen Vortrag mal vor Jahren gehalten. Ist auch eine coole Geschichte, wo man mit ganz wenig Codezeilen, ja, ob sie jetzt schick sind, die Webseiten, weiß ich nicht. Liegt doch immer im Auge des Betrachters. Aber ganz schnell mal einen Web-Content schreiben. Okay, danke. Und wir haben wahrscheinlich keine Zeit mehr für Fragen. Oder hat jemand wenigstens eine Frage noch?
Eine Frage, viel mehr Zeit ist, glaube ich, jetzt nicht.
Kurze Anmerkung, dieses ganze Tracking-Datenbank-Tool, das ist alles sehr hübsch. Also Metoys, Node-Exporter kann die Werte erfassen, Prometheus kann sie einsammeln, Grafana kann sie darstellen.
Ich habe kein Prometheus.
Prometheus und Grafana. Es gibt da so Monitoring.
Ja, ich weiß.
Aus diesem Jahrtausend.
Aber ich bin ja Softwareentwickler. Ja, ja. Ich bin aber Softwareentwickler. Und ich möchte auch meinen Spaß bei das Abend haben, wenn ich meine 3 Bier trinke. Und dann kommen so eine bekloppten Ideen. Ob sie jetzt bekloppt sind, muss jeder selber urteilen. Aber mir helfen sie. Und sonst müsste ich mich da in Prometheus einlesen. Und Grafana kenne ich. Also das mache ich für andere Projekte, auch private Projekte. Benutze ich auch Grafana und Telegraph und hast du nicht gesehen. Und Influx-Datenbanken. Aber ja, okay. Danke für die Anmerkung. Gut.